Dank für das Vertrauen, dass ich dieses anspruchsvolle Thema bewältigen können werde, was ich hoffentlich können werde. Der deutsche Militarismus nach 45. Ich habe ein paar Bilder, ja, so eine Präsentation, dass es ein bisschen bunt wird. Und dann das Ganze als Skript, als illustrierte Handreichung war das gedacht. Das ist, da sind dann die Bilder mit Kommentaren und das, der Text, den ich jetzt verlesen werde, dabei. Das liegt dann nachher auf dem Infotisch aus. Und ich glaube, weil für jeden etwas Interessantes dabei sein wird beim Vortrag, können dann die Leute, die vielleicht manches auf dem Zettel lieber mitnehmen wollen, diesem Reader oder dieser Handreichung hier entnehmen. Die ich aber jetzt nicht aushändige, weil es mir sonst zu viel Blätterei wird. Ich fange an mit, wir haben gestern schon ein bisschen was zu Besonderheiten des deutschen Militarismus gesagt und vielleicht auch an Mechanismen des Militarismus im Allgemeinen ein bisschen gearbeitet und ich ziehe mal ein paar Zitate aus, also ich habe ein Lenin-Zitat und ein, zwei Zitate von Marx und Engels, die sollen jetzt nicht systematisch erarbeiten, was die für einen Militarismusbegriff genau haben oder was die Besonderheiten des deutschen Militarismus wären, aber sie illustrieren vielleicht mal ein bisschen was. Da gibt es zuerst von Lenin eine Art Definition des Militarismus, des modernen Militarismus. Da sagt er, der moderne Militarismus ist das Resultat des Kapitalismus. In seinen beiden Formen ist er eine Lebenserscheinung des Kapitalismus. Als Kriegsmacht, die von den kapitalistischen Staaten bei ihren äußeren Zusammenstößen verwandt wird. Militarismus nach außen, wie sich die Deutschen ausdrücken. Und als Waffe, die in den Händen der herrschenden Klassen zur Niederhaltung aller wirtschaftlichen und politischen Bewegungen des Proletariats dient. Militarismus nach innen. Ich denke, in diesem Sinne haben wir das auch diskutiert. An dem Zitat ist vielleicht sonst noch bemerkenswert, dass es eigentlich keine umfassende Definition des Militarismus als solchen ist, sondern mit der Einschränkung, es geht um den modernen Militarismus, räumt der Lenin eigentlich auch ein, dass Militarismus ein gesellschaftliches Phänomen ist, das in dieser Allgemeinheit nicht an den Kapitalismus oder den Imperialismus im Besonderen geknüpft ist. Kann sich also auch Militarismus in vorkapitalistischen Zeiten denken. So viel sagt den sozusagen allgemein zum Begriff des Militarismus. Da gibt es hier noch ein Liebknecht-Zitat, was ein bisschen die gesellschaftliche Dimension des Militarismus kennzeichnet, von 1907. Der Militarismus tritt danach auf. Erstens als Armee selbst, sodann als ein über die Armee hinausgehendes System der Umklammerung der ganzen Gesellschaft durch ein Netz militaristischer und halbmilitaristischer Einrichtungen. Ferner als ein System der Durchtränkung unseres ganzen öffentlichen und privaten Volkslebens mit militaristischem Geiste, wobei auch Kirche, Schule und eine gewisse feile Tendenzkunst, ferner die Presse, ein erbärmliches käufliches Literatengesindel und der gesellschaftliche Nimbus, mit dem unser herrliches Kriegsheer wie mit einer Gloriole geschäftig umgeben wird, zäh und raffiniert zusammenwirken. Das ist sozusagen diese Formbeschreibung dessen, wie Militarismus arbeitet. Jetzt habe ich noch ganz kurz, wie gesagt, nichts Systematisches von Marx und Engels zu Besonderheiten des deutschen Militarismus. Gibt sozusagen bestimmte Aspekte. Also es gibt einmal die Behauptung von Friedrich Engels von 1875, nicht Frankreich, sondern das Deutsche Reich, preußische Nation, ist der wahre Repräsentant des Militarismus. Das war also nach dem Deutsch-Französischen Krieg, gab es da auch Diskussionen, wo dann die Leute auf die Rüstung in Frankreich und die Rüstung in Deutschland weisen. Und da betonte Engels da schon nochmal, wer die der wahre Repräsentant ist. Es gab aber auch schon vor dem Deutsch-Französischen Krieg eine interessante Haltung. Dazu habe ich ein Zitat hier aus dem Grundbrief an die Sozialdemokratische Partei von Marx und Engels. Da heißt es, die Militärkammeria, Professorschaft und Bürgerschaft und Wirtshauspolitik gibt vor, die Annexion Elsass-Lothringens sei das Mittel, Deutschland auf ewig vor Krieg mit Frankreich zu schützen. Sie, diese Annexion, ist umgekehrt das probateste Mittel, den Krieg in eine europäische Institution zu verwandeln. Ich habe auch noch ähnlich scharfe Zitate gefunden, die sich nur ein bisschen weniger zitabel erwiesen, weil die so ausführlicher waren, die das, diesen Punkt explizit klar machen, dass dort Leute eine, genau das, was wir gestern als perfid auch ein bisschen beschrieben haben, eine eine Annexion fordern und damit einen Frieden versprechen. Gebt uns nur noch das eine, dann habt ihr doch euren Frieden und so. Und die drehen das, also Marx und Engels sagen genau das nicht, sondern dadurch kriegt eine europäische Institution, und das heißt, das steigert die Aggressivität des preußisch-deutschen Militarismus, aber es zwingt auch die Konkurrenten zu einer Reaktion. Also das ist das, was Annexion, das was die vor der Annexion Elsass-Lothringens vor dem deutsch-französischen Krieg herausstellen. Und dann habe ich hier noch von Engels einen Ausspruch, den ich dann auch noch auswerten möchte. Deutschland wird Verbündete haben in einem zukünftigen Krieg, aber Deutschland wird seine Verbündeten, und diese werden Deutschland bei erster Gelegenheit im Stich lassen. Und endlich ist kein anderer Krieg für Preußen-Deutschland mehr möglich als ein Weltkrieg. Und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. 8 bis 10 Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen und dabei ganz Europa so kahl fressen wie noch nie ein Heuschreckenschwarm. Und das hat man vielleicht schon mal gehört, weil es sozusagen irgendwie wie eine Antizipation auf den Ersten Weltkrieg mit genauen Zahlen oder so erscheint. Ich würde sagen, das ist es nebenbei auch. Es ist aber eigentlich vielmehr eine vorgreifende Reflexion auf die allmählich sich ankündigende Aufgeteiltheit der Welt im Imperialismus und auf die besondere Rolle von Preußen-Deutschland, was so als europäische Mittelmacht, eingeschlossen von den vielen bösen anderen Großmächten, dass das, wenn es in den Krieg kommt, den nur noch auf Kosten anderer machen wird und damit einen Weltkrieg auslösen wird, wenn es sozusagen seiner ökonomischen Rolle entsprechend irgendwie politisch-militärisch vorgehen will. Ja, das war also eine kursorische Aushebung einiger Zitate. Hätte ich gerne schöner gehabt. Ich habe mir erlaubt, in diesem Reader die Auszüge aus dem MEW-Sachregister und aus dem Lenin-Werke-Sachregister über Militär und Militarismus einzufügen. Da kann man gerne dann unter dem Stichwort noch weiter nachlesen. Gut, jetzt kann ich mal, ich muss ein bisschen vorgreifen, ich komme auch gleich dann zu 1945. Ich rede jetzt mal, der Vorgriff geht bis 1938. Diese Leute sind ein bisschen früher, aber wir fangen mal 1938 an. Und zwar zur Frage der militaristisch-faschistischen Opposition gegen Hitler. Im Zuge der Vorbereitung der Aggression gegen die Tschechoslowakei kommt es zu einer grundlegenden Reorganisation der Wehrmacht 1938. Im Januar werden der Kriegsminister von Blomberg und der Oberbefehlshaber des Heeres von Fritsch unter fadenscheinigen Vorwänden verabschiedet. Sehr interessante Vorwände. Also das waren damals noch nicht fälschte Doktortitel oder irgendwelche Handyverträge, sondern der eine hatte eine Ehe mit einer Prostituierten, obwohl bei der Ehe waren, also wir sind Hitler und Göring, haben erst noch da bei der Heirat waren mit bei, und hinterher wird der also verzinkt, weil er eine Prostituierte geheiratet hat, und dem anderen wird Homosexualität vorgeworfen. Na gut. Im Februar 1938 wird das Reichswehrministerium aufgelöst und das Oberkommando der Wehrmacht unter dem Oberbefehlshaber und dem Oberbefehl Hitlers gebildet. Das ist eigentlich die einschneidendste Maßnahme des Jahres. Und im August schließlich wird General Ludwig Beck der Abschied gegeben. Hintergrund dieser Maßnahmen war ein seit 1918 schwelender taktischer Widerspruch in der junkerlichen Militärkaste, die Armee dominierte. Und davon sind 2 Repräsentanten, Ludendorff und Seegt. Seegt ist derjenige, der die Reichswehr im Wesentlichen im Geheimen in der Weimarer Zeit aufgebaut hat. Und der war verantwortlich dafür, Ludendorff 1923 zu verhaften. Und ich bin nie ganz genau damit klargekommen, aber ich glaube, Ludendorff repräsentiert einen Faschismus-Jetzt-Teil der Reichswehroffiziere, für die eine Republik auch mit solch Sozialdemokraten wie Noske immer noch völlig unakzeptabel links und verjudet ist. Also so eine Sachen sagt er da auch. Ne? Das ist der Kompagnon von Hitler ist so, der sagt, das geht gar nicht. Und außenpolitisch wird er entsprechend möglichst rasch mit der Achse gegen den Rest der Welt ziehen. Von Seegt dem gegenüber hält die Ziele des deutschen Imperialismus zumindest zeitweilig auch mit der Republik inklusive Sozialdemokraten, Liberalen und Zentrum für realisierbar. Außenpolitisch steht er für ein strategisches Bündnis mit England und Italien. Er schlägt 1923 den Hitler-Ludendorff-Putsch nieder. Und neben seiner politischen Konzeption trennt ihn zumindest in den 20er Jahren auch Offiziersdünkel um ein gutes Haarbreit von der Nazi-Kanaille. Also dem sind die Nazis sozusagen zu, jetzt sind keine richtigen deutschen Offiziere, sondern so eine Emporkömmlinge und so. Diese Sachen spielen bei der Haltung des preußischen Offizierskorps gegenüber den Nazis teilweise eine Rolle. Also dieser, daraus ergeben sich bestimmte taktische Widersprüche. Taktisch heißt eben genau gar keine grundsätzlichen, sondern wie wollen wir vorgehen? Davon sind das zwei Repräsentanten. Und die deutsche Militärdoktrin schaltet ab 1937 um. Und zwar auf Bruch zuerst mit England, Angriff auf den Westen durch Einnahme der Tschechischen Republik oder Teile der CSR und Polens und Stundung des Ostfeldzuges. Und dabei murrt ein Teil der Generalität über die Hast, mit der andere Teil, inklusive Hitler, Deutschland in einen Krieg gegen England zu treiben droht. Da gibt es eine Gruppe von September-Verschwörern, die will Hitler stürzen, hier mit schönen Bildern. Das sind Vertreter, die wir dann sämtlich auch 1944, bis auf diesen Halder, treffen wir alle 1944 auch wieder. Die wollen Hitler stürzen und Ludwig Beck, das ist auch dann der Kopf, der militärische Kopf der Verschwörung von 1944, der tritt sogar offen gegen Hitler auf und versucht die Generalität zum geschlossenen Rücktritt zu bewegen. Und das ist das Münchner Abkommen, was diese militaristische Opposition schlagartig zerstreut und die Generalität fester denn je geschlossen an ihren auserkorenen Führer bindet. Jetzt, also die erst politischen und dann militärischen Erfolge des Westfeldzuges des deutschen Imperialismus sind die Konsensklammer, die den Verlust einiger militärischer Adelsprivilegien mit Ruhm und Ehre versüßt. Organisierte Signale einer militaristischen Opposition gegen Hitler finden sich nach den Auseinandersetzungen von 1938 erst wieder 1941, nach der Schlacht vor Moskau. Da bildet sich dann langsam, allmählich eine auch je nach Frontverlauf immer breiter werdende Gruppe von Walküre, von den Leuten, die man unter Stauffenberg und so weiter kennt. Da kommen also zu den davor gezeigten all diese jetzt hier noch mit zu. Und das ist sehr interessant, je weiter die Front geht, desto breiter wird das Kabinett aufgestellt, das sie planen. Die haben also einen Regierungsplan, wir stürzen Hitler und machen eine Regierung. Und das ist zuerst im Wesentlichen diese militaristisch-faschistische Regierung. Also nicht jeder, der gegen Hitler ist, das ist eigentlich die Pointe, ist, muss deswegen gleich kein Faschist sein, sondern es gibt Faschisten, die gegen Hitler sind. Und mit je mehr der Frontverlauf weitergeht, desto eher kommt es. Das geht so weit, dass die in der Mitte 1944 sind in dem Regierungsplan Noske und Dahrendorf als rechte Sozialdemokraten und auch Julius Leber und Wilhelm Leuschner als linke Sozialdemokraten mit gewissen Posten vorgesehen. Ne? Und es werden dann auch die Kommunisten über Rote Kapelle und so in den in den Putschplan eingeweiht. Und das ist, glaube ich, das, was man hier draus lernen kann. Die über 100 Hinrichtungen und tausende Verhaftungen, die im Juli 44 nach dem berühmten Attentat Stauffenbergs allein auf die Militärs dieser Walküre-Verschwörung kommen, sollten nicht darüber hinwegtäuschen, wie sehr auch jenseits dieser Opposition zunehmend nach einer Art Frieden gelächzt wird. Dazu rufe ich mal kurz diese Figuren auf. Das sind Nazis mit Westkontakten, so habe ich das mal kurz genannt. Es ist bekannt, dass Hess schon im Mai 1941 probiert hat, England aus, also wir machen einen Waffenstillstand, damit es in Ruhe gegen Osten gehen kann. Und von Ribbentrop und von Weizsäcker, das sind Diplomaten, die also ab 42 Dienstreisen in die USA und nach England billigen, wo Leute wie der Max zu Hohenlohe, das ist ein Hochadliger, der ist verschwägert mit den englischen Adligen. Und Trotz-Solz ist auch einer von den 1944er Verschwörern. Das sind Leute, die machen Sondierungsgespräche in England und in den USA für den Separatfrieden. Und der Heinrich Himmler ist auch zu nennen. Das ist ein bisschen bekannt und wird hier und da verschieden gewertet. Da gibt es also Verbindungen. Es gibt ein Geschäftsleute Wallenberg in Schweden, die Kontakt zu Churchill haben, und verschiedene Leute probieren immer die Wallenbergs anzugehen. Und da ist es auch so, dass sogar der Himmler selbst und Leute vom Himmler, mit Wissen vom Himmler, probieren über diese Geschäftsverbindung den Churchill zum Ausscheren aus dem Krieg, damit man in Ruhe den Ostfeldzug weitermachen kann, zu bringen. Wir kümmern uns jetzt mal nicht um die Reaktion. Das kann man schon notieren, dass zu der Zeit also die englische Regierung nicht bereit war. Die hat auch nicht darauf geantwortet. Aber es gibt eben von dem Himmler auch Kontakte in die Schweiz. Da wird der Alan Dulles genannt als ein schlimmer Finger, der mit den Nazis sozusagen diese Optionen abtastet eines Separatfriedens. Aber der repräsentiert auch nicht die Regierung oder die Militärs der USA, sondern eben bestimmte Geheimdienstkreise, die diese Optionen vertreten. Ja. Jetzt sage ich was zur Separatfriedensstrategie des deutschen Imperialismus. Die Ausmaße und die Qualität der Westkontakte deutscher Militärs, Politiker, Diplomaten und Wirtschaftsführer in den Jahren 41 bis 45 beweisen, dass der deutsche Imperialismus unmittelbar nach seiner ersten verlorenen Schlacht im Zweiten Weltkrieg seine Strategie wieder flexibilisiert. Die Verschärfung der Westkonfrontation durch Kriegserklärung an die USA ist nur die Kehrseite stets zunehmender Bemühungen hochrangiger deutscher Faschisten und mehr oder weniger hitlerkritischer Militaristen um einen Ausgleich mit England und den USA. Immer verzweifelter ringt der deutsche Imperialismus um einen Waffenstillstand, einen Separatfrieden, eine antisowjetische Allianz und schließlich sogar eine Teilkapitulation im Westen. Das sind sozusagen Etappen. Je weiter die Front kommt, desto mehr ist man bereit. Also noch 1941 sagt man, hey, kommt, wir haben ein bisschen was annektiert, ja, jetzt machen wir Ruhe und dann können wir Ostfeldzug machen. 42, 43 geht man dann immer so, ja gut, wir treten das und das Gebiet ab und so. Und dann 44 sagt man, ja, wir werfen euch zu Füßen, ja, wenn wir nur unseren Ostfeldzug weiterführen können. Und das ist dann auch diese Teilkapitulation, mit der ich dann jetzt wenigstens schon mal bei 45 angelangt bin. Ich füge mal hier diese auf. Nur als Episoden, der Erich von Manstein ist wichtiger Ostfeldzugstyp. Der kriegt von den Balkürverschwörenden Ministerposten angeboten und lehnt ab. Das steht auch in seiner Biografie, was da überhaupt nirgends steht. Das finde ich eigentlich interessant ist, dass der diese Leute nicht denunziert. Und das heißt ungefähr so viel wie, dass in dieser Offizierskammer ja diese Sachen viel offener diskutiert werden, als man so denkt, ja, dass einer der, also der fette Ost, also der vor Moskau, der rückwärts Heeresoberbefehlshaber-Typ, weiß da Bescheid, dass da einfach eine Offiziersverschwörung gegen Hitler im Gang ist und unternimmt da nichts. Ähnlich ist es mit dem Adolf Heusinger, der später eine Rolle spielen wird. Das ist der Mann, der neben Hitler und Paulus ganz hinten dort steht. Der wird nach dem 20. Juli 44 verhaftet für 3 Tage. Und der schreibt da im Gefängnis eine Denkschrift und der wird dann ab wieder rausgeholt und genießt also Hitlers ungebrochenes Vertrauen. Und das ist bemerkenswert, also Leute, die nach dem Juli 44 verhaftet wurden und dann wieder rauskommen, da sagt die DDR-Literatur, an denen ist auf jeden Fall irgendwas sehr, sehr fischig, weil das muss mit Geheimdienstsachen zu tun haben, mit Denunziationen. Bei dem Heusinger geht man von Denunziationen aus. Wer jetzt interessiert, ist dieser Karl Dönitz. Dazu machen wir ein bisschen solide Militärgeschichte. Am 4. Mai 1945 gelingt es Hitlers Nachfolger Karl Dönitz mit dem britischen Marschall Bernard Montgomery eine Teilkapitulation zu vereinbaren. Diese Teilkapitulation ermöglicht flächendeckende Ruhe im Nordwesten und vereinfacht der Wehrmacht den bewaffneten Rückzug aus dem Osten, einschließlich Zivilbevölkerung. Da müssen die Militärgeschichte eigentlich nochmal richtig ran, wie die Wehrmacht da die Zivilbevölkerung, gleich kommen die Russen, kommt, die müssen jetzt mit. Ja, die nehmen eigentlich, das sind Geiselnahmen, das sind eigentlich die, also wenn es Vertreibung gab, dann könnte man sagen, sind das die, wo die planmäßig da Zivilisten da einsacken und rübernehmen aus Furcht vor dem Ostzeug. Und davon ist also am 4. Mai, ja, das ist wirklich 2 Tage vor Kriegsende, man sollte das jetzt militärgeschichtlich nicht überbewerten, aber das ist sozusagen die objektive Auswirkung, dass einerseits die Rote Armee noch in Kampfhandlung ist und andererseits die Briten dort diese Teilkapitulation am 4. Mai. Und einen Versuch bei Dwight Eisenhower, dem US-Marschall, teilzukapitulieren, lehnt dieser ab. Am 7. Mai lässt die Reichsregierung Dönitz General Jodl eine Gesamtkapitulation der Wehrmacht zum 8. Mai 23 Uhr unterschreiben. Ja, das ist diese Datum, was kursiert in der amerikanischen Historiografie. 7. Mai, Gesamtkapitulation und so. Allerdings wird das unterschrieben in Reims im Hauptquartier bei dem Eisenhower mit dem klaren Ziel, den Krieg im Osten doch noch fortsetzen zu können. Also auf dem Papier steht Teilkapitulation, aber dort drüben kämpfen die noch und eigentlich ist es Strategie der Dönitz-Leute. Wir unterschreiben das bei den Amerikanern, bloß nicht bei den Russen unterschreiben, auch wenn es im Papier steht, dass sie auch vor der Roten Armee kapitulieren. Und Westdeutsche und andere Historiker geben sich bis heute viel Mühe, nicht zu begreifen, dass die zu diesem Zeitpunkt noch kämpfende Rote Armee dieses Papier, diese Gesamtkapitulation vom 7. Mai, nicht mal in der Pfeife rauchen kann. Die Sowjetregierung bestellt daher, wie es sich unter rechtschaffenen Weltbürgern gehört und von selbst verstehen sollte, alle Alliierten und die Oberbefehlshaber der 3 Teilstreitkräfte des Oberstkommandos der Wehrmacht, Heer, Marine, Luftwaffe, zum 8. Mai nach Berlin-Karlshorst, wo am 9. Mai 0:16 eine ordentliche militärische Kapitulationsurkunde unterschrieben wird, die rückwirkend ab dem 8. Mai 23 Uhr gilt. Und erst mit diesem Akt ist die Separatfriedensstrategie des faschistischen deutschen Imperialismus endgültig gescheitert. Wir werden dann sehen, wie die Allianzen dann erstehen nach 45, aber soweit jetzt bin ich schon mit. Jetzt komme ich ein bisschen in die Nachkriegszeit überhaupt. Und zwar mit dem Nürnberger Prozess und dem deutschen Generalstab im Nürnberger Prozess. Die Nürnberger Prozesse sind die wahrscheinlich bedeutendste antifaschistische Erscheinung des gesellschaftlichen Überbaus im Deutschland der Jahre 1945 bis 1949, weil rote Fahnen auf dem Reichstag und entlarvende Broschüren aus dem Osten zum Beispiel verfangen bekanntlich im ideologischen Kampf nicht unbedingt bei allen Klassen. Das gilt vielleicht für diese Ergebnisse auch. In Nürnberg aber wird der deutsche Faschismus nicht nur symbolisch oder nur personalistisch zu Grabe getragen. Dank Nürnberg können wir mit archivalisch bestens gesichertem Wissen die Struktur, die Arbeitsweise und die Widersprüche des deutschen Imperialismus der Phase 33 bis 45 analysieren. Zugleich erdichten dort die Verteidiger und gewisse Kommentatoren die Hauptmotive des modernen deutschen Geschichtsrevisionismus, die sich genau um die Anklagevorwürfe gruppieren. Wir finden die meisten jener Märchen variiert, die uns auch heute noch so zu schaffen machen, von direkter Leugnung des KZ-Systems und Siegerjustizvorwürfen über Schuldzuweisungen an diesen oder jenen Alliierten. Da sind die Stichworte, wer muss den Präventivkrieg gegen die Sowjetunion führen? Oder Chamberlain hat uns in den Krieg getrieben, er hat uns das alles geschenkt, uns das alles aufgenötigt. Diese bis zu den Klassikern, das habe ich nicht gewusst, ja, das kennt man natürlich. Und vor allem die Aufbauscherei taktischer Differenzchen zu strategischen oder gar weltanschaulichen Gegensätzen nach dem Muster. Der verrückte Hitler ließ die besonnenen Militärs nicht machen. Die letzte Verteidigungslinie der Nazis ist daher zugleich eine neue Angriffslinie im allerdings noch nie so zurückgeworfenen Weltmachtstreben des deutschen Imperialismus. Jetzt gibt es hier die Grafik, die letzte faschistische Verteidigungsstellung von den sowjetischen Grafikern Kukriniksi von 46, da sieht man die Nazis und das sind die Verteidiger. In Nürnberg wird von den Alliierten gemeinsam dokumentarisch erwiesen und von den Angeklagten bezeugt, dass die Wehrmacht als Ganzes, insbesondere aber der Generalstab als Schöpfer und Säule des deutschen Faschismus an allen Planungen und Ausführungen aggressiver und völkermörderischer Handlungen maßgeblich beteiligt war. Kein Krieg, kein Eroberungsplan, kein KZ, keine Geiselerschießung, kein Hitler, kein Hitlerismus ohne Wehrmacht, ohne Generalstab. In Nürnberg gestehen verantwortliche Militärs, dass der Generalstab Hitler zu Invasionen antrieb. Dass der Generalstab Menschenversuche für Militärforschung in Auftrag gab und SS-Leute beim Führer denunzierte, wenn Ergebnisse nicht schnell genug einkamen. Nazi-Führer kennzeichnen den Ostfeldzug als reine Angriffshandlung. Das sind die, also etc., das sind Aussagen, die in Nürnberg stattfinden. So, jetzt die Frage, ob der deutsche Generalstab eine verbrecherische Organisation ist oder nicht. Dazu ein Zitat. Die Autorität, auf die das deutsche Volk so oft und mit so unglücklichen Folgen reagierte, war in Wirklichkeit nicht der deutsche Kaiser von gestern oder der Hitler von heute, sondern der deutsche Generalstab. Der deutsche Militarismus wird, wenn er wiederkommt, nicht unbedingt unter der Ägide des Nazismus auftreten. Die deutschen Militaristen werden sich mit jedem Mann oder mit jeder Partei verbünden, die ihnen eine Wiedergeburt der deutschen bewaffneten Macht verspricht. Ist jetzt klar, ne? Von wem ist das Zitat wohl? Also es ist nicht aus dem FDJ-Flugblatt oder aus einer Ulbricht-Rede, sondern es ist aus der Schlussrede des US-Generals Telford Taylor, dessen Haltung mit der Deklaration von Jalta vollauf übereinstimmt, in der es heißt, es ist unser unbeugsamer Wille, den deutschen Militarismus und Nationalsozialismus zu zerstören und dafür Sorge zu tragen, dass Deutschland nie wieder imstande ist, den Weltfrieden zu stören. Wir sind fest entschlossen, alle deutschen Streitkräfte zu entwaffnen und aufzulösen, den deutschen Generalstab, der wiederholt die Wiederaufrichtung des deutschen Militarismus zu Wege gebracht hat, für alle Zeiten zu zerschlagen und so weiter und so fort. Also die Generalstäbler wählten sich ihren Hitler für ihren Weltkriegsplan. So die Anklage der vier Alliierten, der eine Liste 131 aller 131 Oberbefehlshaber der Wehrmacht beigefügt war. Also die Anklagevertreter aller vier Alliierten sagen, wir müssen den Generalstab als verbrecherische Organisation verurteilen. Das Urteil kennzeichnet jedoch den Generalstab und das oberste Kommando der Wehrmacht nicht als verbrecherische Organisation und empfahl individuelle Aburteilung. Der sowjetische Richter Nikitschenko, der deswegen dem Urteil eine abweichende Stellungnahme beifügte, die diesen Punkt bemängelte, durfte sich noch anhören, er wolle wohl die antifaschistische Eintracht stören. 10 Jahre später prägte die Mehrheit der Überlebenden der Liste 131 die Bonner Politik. Ja, also in dem Rüder gibt es ja auch einen Auszug aus dem Urteil und noch schöne Zitate, komplett. Dennoch sollte die auch langfristige politische Wirkung der Prozesse besonders auf die deutschen Militaristen und ihren Aktionsspielraum nicht unterschätzt werden. Und nebenbei, dass die US-Hauptankläger Jackson und Taylor keine naiven Idealisten waren und die Dimitrov-Formel nicht so abschätzig wegsophisterten wie heute manche deutsche Linke, zeigen eine ganze Reihe höchst aufschlussreicher Stellungnahmen, deren prägnanteste wohl von Taylor stammt. Der hat nämlich gesagt, ohne die IG Farben wäre der Zweite Weltkrieg nicht möglich gewesen. Der ist dann auch Chefankläger in den Folgeprozessen und so. Eine interessante Figur, weil er auch später dann gegen den Vietnamkrieg und so unterwegs ist, fand ich interessant. Ne? Ich habe jetzt bewusst also auf diese amerikanischen Leute bei dem Zitieren da zurückgegriffen. Und kommen mal jetzt endlich zu den wichtigsten Stationen für die deutschen Militaristen im Zeitraum 1945 bis 1951. Im Mai und Juni 1945 wird insbesondere in der britischen Zone die Auflösung der Wehrmacht verschleppt. In einem Wehrmachtstab Nord koordinieren Wehrmachtsoffiziere Arbeitseinheiten, zum Beispiel Minenräumverbände der deutschen Marine, die im Rahmen der britischen Flotte eingesetzt werden. Auf Protest der Sowjetunion wird der Wehrmachtstab Nord im November 1945 in deutsches Hauptquartier Nord umbenannt und 1947 in zivile Verwaltung überführt. Teile dieses Wehrmachtstabes werden in die britischen Dienstgruppen übernommen. Dienstgruppen werden ab September 1945 bei allen alliierten Streitkräften überwiegend aus nicht aufgelösten Wehrmachteinheiten gebildet und offiziell mit Arbeitsdiensten zur Auflösung der Wehrmacht betraut. Also juristisch ist die Wehrmacht nämlich erst 46 weg und technisch musste da also ganz viel abgebaut und aufgelöst werden. Das war in der Sowjetunion, in der Sowjetzone dann auch ein bisschen so. Und unter diesem Vorwand haben die offenbar, also diese Dienstgruppen, die haben tatsächlich auch Aufgaben wie irgendwelche Abrüstungs- und Wehrmachtauflösungsaufgaben erledigt, aber unter der Hand eben auch schon andere Sachen gemacht. Neben den Dienstgruppen wird in der US-Zone ab Mai 46 eine Industriepolizei, vorwiegend aus Wehrmachtangehörigen gebildet. Das sind kasernierte Einheiten, die offiziell im Auftrag der USA den bereits geschaffenen Länderpolizeien bei der Beschlagnahme, Sicherung und Wartung von Technik und Waffen helfen sollen. Dienstgruppen und Industriepolizei sind offiziell Abrüstungsinstitutionen, zugleich aber wichtige Bewährungsorte für Wehrmachtsoffiziere, um Beflissenheit gegenüber den Westalliierten an den Tag zu legen. Durch Aufhebung des Kriegsgefangenenstatus für diese Dienstgruppen ab Mitte 47 werden Spezialisteneinheiten der Wehrmacht auf freiwilligen Basis erhalten. Muss man wissen, in den Dienstgruppen sind dann also auch Spezialisten vorrangig versammelt. 1948 umfassen die deutschen Dienstgruppen bei der US-Armee 16.000 und die Industriepolizei 14.000 Mann. Diese Zahlen werden aber später noch größer. Ich habe hier auch so eine kleine Aufstellung mit ein paar Zahlen. Ich will jetzt nicht viel kommentieren. Es geht dann also bis 1950 werden das über 100.000 Mann allein bei den Briten immer und bei den Amerikanern 80.000, bei den Franzosen sind es weniger. Aber da gibt es auch diese, hier steht in Frankreich Werbung für die Fremdenlegion, also über diese Achse, in der französischen Besatzungszone, werden dann aus der Wehrmacht die Leute einzeln für die Fremdenlegion abgeworben. Gut. Viele Zahlen und so ist nachher ja auch im Reader. Im Juni 46 wird erstmals die Tätigkeit kriegsgefangener Generale und Generalstäbler der Wehrmacht in einer ganz besonderen Organisation verkündet, deren Titel ihr euch auf der Zunge zergehen lassen müsst. Deutsche Gruppe in der deutschen Sektion bei der historischen Abteilung des Hauptquartiers des US-Heeres in Europa. Und das ist ein Militärforschungsding, wo die deutsche kriegsgefangene Offiziere mit US-Militärs und Geheimdienstleuten den Krieg auswerten. Offiziell wertet man dort den Weltkrieg aus, zusätzlich aber konzipieren Generale wie Franz Halder und Heinz Guderian aus ihren Sonderkriegsgefangenenlagern heraus Remilitarisierungs- und Ostfeldzugspläne. Also das sind Kriegsgefangene, die werden, da ist auch ein bisschen was Normales dran, dass die Leute gefilzt werden, was habt ihr gemacht und wie waren das und wie bedient man eure Panzer und so weiter. Nur das, ja, als Kriegsgefangene, das sind also gute Kriegsgefangenenlager für diese Leute, während da auf den Rheinfeldwiesen die armen deutschen Soldaten im Regen verhungern und werden da Generalstabsoffiziere und diese Offizierskammerierleute gebrieft von den Amerikanern und kriegen Gelegenheit, sich Gedanken zu machen darüber, wie man jetzt nach 45 weiterschauen kann, bieten den Amerikanern dann das Schublin an, wir sind so gut ausgebildet und wir haben doch genau die ganzen Osterfahrungen, hier sind unsere Strategiepapiere, reihenweise werden in dieser Zeit Strategiepapiere ausgearbeitet, wie man jetzt weiter klöppeln könnte. Und in dem Zusammenhang ist auch die zunächst der US Army unterstellte Organisation Gehlen zu nennen, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehe. Also bis 1951 entstehen zahlreiche selbstständige deutsche Militärorganisationen, so zum Beispiel die Bruderschaft, das geopolitische Zentrum, das Kameradenwerk und die Zentrale für Heimatdienst, die ist dann schon direkt staatlich beim Bundeskanzleramt. Das geht jetzt schon in die Phase nach 49 rein. In Bad Godesberg findet noch 1949 ein organisiertes Generalstäblertreffen statt. Ich komme gleich dazu noch ein bisschen. Ich muss jetzt aber erstmal was über die Gründung des westdeutschen Separatstaates, der Monopole und Militaristen sagen. Und zwar in Artikel 26 des Grundgesetzes heißt es, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Ja, das klingt ja schon mal, also das ist ja eigentlich ganz gut, ne? Allerdings, der erste Entwurf für das Grundgesetz sprach noch von Führung eines Krieges. Im Parlamentarischen Rat wird der Antrag des KPD-Abgeordneten Renner aus der hessischen Landesverfassung die Formulierung Ächtung des Krieges viel schärfer ist, ja, zu übernehmen, ohne Debatte abgelehnt. Und der spätere Innenminister Dr. Lehr lehnt sogar die Verwendung des Begriffes Krieg überhaupt ab. Der Rat sagt dann, das ist, so weit kann man nicht gehen. Ne? Das, also wir müssen schon Krieg jetzt. Der Rat beschließt also das Verbot des Angriffskrieges und legalisiert damit implizit schon 1948 den Verteidigungskrieg. Der Vorgang wirft ein bezeichnendes Licht auf die politische Entwicklung, die zur Gründung des westdeutschen Separatstaates führte. Die BRD war zwar vom ersten Tag an ein aggressiv militaristischer und revanchistischer imperialistischer Staat, dies konnte aber 1949 noch nicht in aller Offenheit der Welt kundgetan werden. Der Präsident des Parlamentarischen Rates der Trizone Adenauer gibt seine Gutachten bei Militärberatern wie Hans Speidel noch im Geheimen in Auftrag. Teile der SPD ringen noch zusammen mit Kommunisten um die Stärkung bürgerlich-demokratischer Grundrechte. Und neben der Stärke des sozialistischen Lagers und der antimilitaristischen Massenstimmung in Westdeutschland muss die deutsche Bourgeoisie auch Vorbehalte der westlichen Alliierten berücksichtigen. Das ist ja eigentlich auch heute noch ein bisschen so, manchmal. Die deutsche Bourgeoisie, die ökonomische Krise von 1929 mit der Hitler-Option löste, löst die militärische und politische Krise von 1945 mit der Adenauer-Option. Und wie die Person Hitler nur eine Metapher und Marionette für die deutschen Weltkriegsbrandstifter ist, so die Person Adenauer für deren Wiederbewaffnung nach 45. Die Ideologen dagegen, die Adenauer als großen Staatsmann verklären und mit Bismarck oder Ulbricht vergleichen, Sebastian Haffner zum Beispiel, warten den Sumpfweg einer Personenglorifizierung, die auch Kritiker des Adenauer bedienen, wenn sie die an sich demokratische Bundesrepublik vom doch etwas zu schwarz-braunen Adenauer unterscheiden wollen. Kein Adenauer und keine BRD ohne die Herren der IG Farben, ohne den deutschen Generalstab, ohne Figuren wie Reinhard Gehlen, Theodor Blank, Franz Josef Strauß, Theodor Oberländer, Glocke oder den PR-Berater Jahn, auf den komme ich nachher kurz noch, aber auch kein Adenauer, keine BRD ohne strategische Reserven bei offenen Jetzt-Faschisten vom Schlage Ludendorff. Dazu Zitat von Reinhard Opitz. Das fasse ich jetzt kurz zusammen. Das ist eigentlich dann doof, das jetzt so zu zeigen. Ich kann es auch vorlesen. Haben wir dann die Zeit? 30, 35 Minuten habe ich schon, ne?
Ja.
Gut, dann kann ich das vorlesen. Zur Situation 45 bis 50. Wieder war mit absoluter Gewissheit Verlass darauf, dass die in den Anti-Roosevelt-Kreisen der USA und im Londoner Kreis um Churchill früh ins Auge gefasste und nun deutlich angestrebte Umorientierung der Westmächte auf den Bruch der Anti-Hitler-Koalition und die Strategie offensiver Westpaktbildung zwecks Zurückdrängung der Roten Armee aus Osteuropa auch tatsächlich vollzogen würden. Noch auch ließ sich abschätzen, ob daraus dann, wie man hoffte, ein baldiger gemeinsamer Westmächtefeldzug unter Einschluss deutscher Truppen zur Befreiung Osteuropas und zur Niederwerfung
Sowjetrusslands selbst oder vielleicht nur ein langwierig an den Grenzen der deutschen Besatzungszone stagnierter Stellungskrieg folgen würde, noch auch bestand Klarheit und folglich auch keine Einigkeit darüber, ob ein solcher in der Sicht der Alt-SSler und überzeugtesten Hitler-Generäle den Westmächten nun nicht erspart bleibender eigener Endkampf mit dem Bolschewismus in Europa angelegt und geführt werden solle, als ein Kampf um eine aus ihm hervorgehende vereinigte Weltmacht Europa oder als ein Kampf um die Ausweitung des Einflusses der atlantischen Weltmacht und neuen westlichen Führungsmacht USA nunmehr auch auf das östliche Europa.
Und das ist die Situation, in der die Bruderschaft interessant wird. Das formuliere ich jetzt mal so. Zwei Taktiken der Regierung Adenauer und die Europa-Wehrmacht. Opposition, also es ist eine Wehrmacht, wieder die Opposition, wieder das Gekabbel zwischen den Militaristen, wie wir das da auch schon aus den 20ern und 40ern kannten. Ein plastisches Beispiel für die Ausmittlung der realistischsten Remilitarisierungstaktik der deutschen Bourgeoisie liefert der Umgang Adenauers mit der bis 1950 zur größten Geisterarmee Europas, Basler Zeitung, angewachsenen europäischen Bruderschaft deutscher Nation, die seit 1945 aus der britischen Besatzungszone heraus Kader für den Aufbau einer von den USA möglichst unabhängigen Wehrmacht sammelte. Sie repräsentiert in etwa die militärpolitische Taktik Ludendorffs, Faschismus jetzt gegen alle Feinde, also die Option gegen auch jede Form der Westintegration. In einer ideologisch dürftig modernisierten Variation vom nordmystischen, nationalrevolutionären und jungkonservativen Anschauungen. Also das sind Strasserianer, Esoteriker. Ja, dieses nordische Generalsleute, Faschisten, die sagen, Hitler war ungeschickt und so weiter, aber eben Faschisten. Als Adenauer Ende 1949 den ehemaligen Panzergeneral und jetzigen Bankier Pferdmenges angestellten Hasso von Manteuffel aus der FDP in trauter Heimlichkeit empfängt, um sich über die Einbindung dieser Bruderschaft in die aufzustellende Bundeswehr beraten zu lassen. Der Manteuffel ist ein Saubermann, der wird von denen gehatchet, aber der ist nicht wirklich Bruderschaft, aber der sagt, da ist eine Bruderschaft, Adenauer, ja, die kannst du, musst du überlegen, was du mit denen machst, ne? Die kannst du nicht einfach den Amerikaner sozusagen, nur weil du mit Amerikanern machen willst, so drangeben, dann muss was passieren und so. Da, also als dieses Treffen stattfindet, enttarnen die USA die Bruderschaft in der internationalen Presse und geben damit Adenauer zu verstehen, dass er sich seine Remilitarisierungskader woanders suchen solle. Adenauer dementiert beflissen, jedes Wissen und jeden amtlichen Kontakt zur Bruderschaft, eifrig flankiert vom britischen Agenten Rudolf Augstein, der die Bruderschaft im Spiegel zum Splittergrüppchen abkocht. Diese Reservearmee wird aber nicht etwa zerschlagen, wie es jetzt naheliegen würde, wenn du da so einen Staatsapparat langsam hast und da diese schlimmen Anti-Amerikaner irgendwie dingfest machen müsstest. Nein, sie zerfällt ab 1951 an den inneren Widersprüchen angesichts der Fortschritte der EVG- und NATO-Lösung. Auch die Verhaftung des Gauleiterkreises um den Goebbels-Nachfolger Werner Naumann im Jahr 1953 geht ausschließlich auf Initiative der britischen Besatzungsbehörden zurück. So viele Fakten und bitter nötige Optionen und strategische Reserven schaffen und so wenig Karten aus der Hand geben wie möglich. Mit dieser Taktik deckt die Adenauer-Regierung neben dem späteren NATO-Personal eine ganze Landschaft offen faschistischer, antisowjetisch, antiamerikanischer Kreise, soweit es unter den Besatzungsmächten nur geht. Jetzt mache ich eine Überleitung. Kaum bekannt ist der 1950 gegründete Friedrich Wilhelm Heinz Dienst beim Bundeskanzleramt, der 1950 bis 1953 in Konkurrenz zur Organisation gehen, erklärtermaßen politische und Rüstungsinformationen sammelt. Er steht entgegen den Besatzungsstatuten außerhalb alliierter Kontrolle und ihm wird 1950 die Zentrale für Heimatdienst angegliedert, aus der dann das Amt Blank und spätere Verteidigungsministerium hervorgeht. Es ist also nur eine ganz kurze dann Episode dieser Friedrich Wilhelm Heinz-Dienst aus dieser Zeit. Und dieses Amt Blank und Verteidigungsministerium, das ist dann schon alles wieder mit Wissen und Gutheißen der Westalliierten. Aber ich habe jetzt hier das ganze Geheimdienstmaterial nicht so gut beieinander. Ich fand es interessant, dass dieser Dienst neben und sozusagen, wir brauchen Informationen, die nicht von der Organisation gehen, da mit den US-Amerikanern uns aufbereitet werden und so. Jetzt mehr für die Leute, die nachher den Reader interessant finden, gibt's hier mal das System der Verbindung des Amtes Blank, so eine Aufstellung aus dem DDR-Buch. Also 1950 bis 55, das ist der Vorläufer des Verteidigungsministeriums. Und weil irgendwie manchmal so gesagt wird, dass irgendwelche Heimatschutzkonzepte und so sehr neu wären, da findet man alles eigentlich hier schon wieder. Also da die Außen-
Nee, in der Mitte sind die äußeren Verbindungen. Am Anfang ist, mit welchen anderen Ministerien gearbeitet wird. Mit dem Innenministerium, mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem Verkehrsministerium und mit dem Bundesnachrichtendienst arbeiten, die zusammen koordinieren, wie man jetzt die Wehrmacht da aufstellt. Und die dritte Spalte hat dann auch noch diese rührige Kategorie von eigentlich von nichtstaatlichen Einrichtungen, die da mit zu Rate gezogen werden. Das sind Soldatenverbände, militärische Gesellschaften, werden aufgezählt im Namen, spezielle Propagandaorgane, Luftschutz, ne, das sind also unsere Flakhelfer und so, aber auch technisches Hilfswerk und so weiter. Ne. Das sind
Sachen, die werden da koordiniert. Wo kann man wie kann man eine Gesamtverteidigung ausbilden, die nicht nur auf die zu schaffende Bundeswehr zielt, sondern wie können alle zusammen hier letztlich den totalen Krieg gegen Ostblock machen? So planen die ungefähr. Dann ist ja auch noch dabei eine Struktur des Amtes blank, aber das ist, also fand ich jetzt nicht so interessant. Habe ich nichts zu sagen, aber ich habe noch ein Theodor Blank-Zitat. Das ist also der Vorläufer-Verteidigungsminister der erste Verteidigungsminister in Anführungsstrichen vom Adenauer. Der sagt 54, meine Dienststelle hat die Pläne fertiggestellt für die Aufstellung der deutschen Divisionen. Die waren in Auftrag gegeben von den Alliierten und so. Ach. Über diese Dienststelle werden häufig falsche Vorstellungen verbreitet. So wird behauptet, dass hier ein neuer Generalstab im Entstehen sei. Das ist nicht der Fall. Selbstverständlich arbeiten in meiner Dienststelle ehemalige deutsche Offiziere. Das ist kein Geheimnis. Es sind etwa 150 Männer, die sorgfältig ausgesucht worden sind. Denn zur Vorbereitung der Aufstellung einer Truppe braucht man Soldaten, die Erfahrung in diesen Dingen haben. Bei ihrer Auswahl habe ich besonders darauf geachtet, dass niemand eingestellt wird, der Nazi gewesen ist oder sich irgendwelcher Verbrechen schuldig gemacht hat. Das Personal, vielleicht schaffen wir nachher noch ein, zwei Kurzbiografien oder ein bisschen ausführlichere. Ja. Jetzt verlese ich mal ein paar Stichpunkte aus der Chronik der Remilitarisierung Westdeutschlands in Zeit 1950 bis 1960. Weil noch Ende 1949 gab es das Petersberger Abkommen und darin ist die Remilitarisierung zwischen den Westalliierten und Deutschland offiziell ausgeschlossen. 1950 im Mai gibt es auf dem Petersberg ein Treffen zwischen Alliierten und Adenauer und dort beauftragen die den mit Aufstellung einer von deutschen Divisionen für einen Wehrbeitrag. Das ist noch vor Ausbruch des Koreakriegs. Weil nachher dann 1950, als der ausbricht, ja, dann ist natürlich da, ja, der Anlass. Und also der Grund, warum wir aufstellen müssen, erweist sich aus diesen Dokumenten als ein guter Anlass. So, weil die Sachen sind vorher sozusagen auch zwischen den Alliierten schon geplant und von den Deutschen sowieso schon immer gewollt gewesen. 1950 werden diese Dienstgruppen kaserniert und mit Industriepolizei zusammengelegt. Das sind dann in allen Besatzungszonen 200.000 Mann. Als sehr gut ausgebildete, teils geschlossene Wehrmachtformationen, technische Einheiten. Meist nicht bewaffnet, das muss man schon sagen dazu, ne? Aber gute Spezialisteneinheiten, die dann das Reservoir für die Bundeswehr als Kaderarmee bilden. Ende 1950 wird dann die Zentrale für Heimatdienst beim Bundeskanzleramt gegründet. Das ist eigentlich der Generalstabskeim. 1950 gibt es dann auch eine Himmeroder Denkschrift, wo die Generale also auf den Koreakrieg zeigen und der Regierung anmahnen, schneller und schneller, müsst ihr jetzt aufbauen. Ende 1950 wird dann aus der Zentrale für Heimatdienst, weil es da irgendwelche Konzeptverwerfungen gibt, dieser Graf Schwerin, der das geleitet hat, irgendwie ein bisschen abgeschoben und das Amt blank rausgeholt. Und relativ schnell sind da die wichtigsten Führungspositionen für diese Heusinger und Speidel und Kielmannseck, das sind drei Leute, die ich kann noch betrachten kann, werden da Führungspositionen für geschaffen. 1951 wird das Strafrechtsänderungsgesetz, das erste, das sogenannte Blitzgesetz, durchgepeitscht durch das Parlament. Das ist für uns insofern interessant, als die Straftatbestände daraus nachher auf Wehrpflichtige und so Verschärfte angewendet werden. Die Straftatbestände heißen Hoch- und Landesverrat, das kennt man aus der Hitlerzeit. Jetzt kommt noch Staatsgefährdung dazu. Und da kommentieren die DDR-Leute, das ist also noch mehr Gummiparagraf geht da nur eigentlich gar nicht. Das gab es also nicht mal bei Nazis so viel Gummi, sagen die. 1951 gibt es eine Millionen-Sold-Auszahlung an Kriegsverbrecher auf Basis des Artikel 131 des Grundgesetzes. 1951 wird der BGS gegründet, der hat da gleich mit 10.000 Leuten und das ist ein Kaderreservoir für die Bundeswehr. 1952 gibt es den Generalvertrag und den EVG, Europäische Verteidigungsgemeinschaftsvertrag, wo vorgesehen ist, dass eine Bundeswehr mit bis zu 500.000 Soldaten aufgestellt wird. Dieser Vertrag, der wird unterzeichnet, aber der muss von den nationalen Parlamenten abgesegnet werden.
Der rauscht 1954 in der französischen Nationalversammlung und im italienischen Parlament durch. Die deutschen und amerikanischen Militaristen sehen, dass momentan besonders auf Frankreich kein Verlass ist und arbeiten die Westeuropäische Union und NATO-Lösung dann aus. Da zeige ich ein bisschen Grafik. Das ist dieser Vorfall, kommentiert von Jean Effet. Das Pariser Abkommen, ganz recht, Paris ist davon abgekommen. Und ist auch interessant, dass der de Gaulle in der Zeit, der hat sich ja zurückgezogen nach 48 und ist mir nicht klar geworden. Das ist also, die Grafik ist von 47 und also Fräulein Germania ist von British Empire, Sowjetunion, USA. Und er sagt, den Trick kenne ich ja von 1918, hinterher kommt sie ganz fidel wieder raus. So sagt das der de Gaulle. Ja, aber wie er es meint, habe ich nicht rausgefunden. Also der ist nach 1959 ein ganz wichtiger, übler Finger und so, aber machen wir erst mal mit. 1953 ist die erste offizielle Rüstungsgüterexport der BRD und das Empfängerland ist, könnte man eine Raterunde machen, haben wir eigentlich keine Zeit für, aber was meint ihr, wer das erste Land ist, was offiziell Rüstungsgüter aus der Bundesrepublik empfängt?
USA. Ja?
Falsch.
Israel.
Falsch.
Frankreich.
Falsch. Aber einer kommt drauf und wird sich an die Schulter, an die Stirn klatschen. Spanien.
Ah.
Ja. 1954 hat der BGS 15.000 Mann und das Amt Blank wirbt Spezialisten aus den Dienstgruppen ab und aus diesem BGS. 1954 werden die Pariser Verträge unterzeichnet und die BRD wird dann weitgehend souverän und im Prinzip in die NATO aufgenommen. 1954 gibt es dann einen Arbeitskreis Rüstung des Bundes der Deutschen Industrie. Der ist da gegründet, der ist schon 52 beschlossen und so, der hat da schon Ausmaße angenommen. 1955 wird die BRD dann in die NATO aufgenommen und das Amt Blank wird zum Verteidigungsministerium und der Strauß wird Atomminister. 1956 gibt es dann 900 Traditionsverbände. Der Stahlhelm hat 1956 100.000 Mitglieder und die, ich weiß gar nicht, wie der heißt, HIAG, das ist diese SS-Schutz-Hilfsinitiative für Angehörige der Waffen-SS, die machen 1959 eine Versammlung in Hameln mit 15.000 Leuten. Da hängt aber dann auch noch mal mehr dran. Und hier ist eine Aufstellung Traditionsverbände in Westdeutschland, die 900 Stück, die es bis 56 gebildet wurden. 1955 bis 56 findet die Rahmengesetzgebung über die Bundeswehr als Kaderarmee und als Massenarmee statt. Also nachdem alles durchgeplant ist, dann fragen wir mal nochmal das Parlament dann hinterher so und machen Gesetze dazu. 1956 die offizielle Gründung der Bundeswehr. Jetzt ein bisschen schneller. 1959 kommt der NASA-Offizier Wernher von Braun in die BRD und berät dort Atombombenbau industriell. 1959 gibt es dann 135 Organisationen des politischen Klerikalismus allein in der Erzdiözese Köln. Und 1960 findet der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr statt nach einem Erdbeben in Agadir. Finde ich auch pikant, ja. Ja, haben sie ausgedacht. So. Konferenz an der HU 1959, die militaristisch-klerikale Herrschaft des westdeutschen Imperialismus. Dazu kurzer Abschnitt, der politische Klerikalismus als Instrument der Kriegsvorbereitung. Weil nämlich bei diesen 900 Traditionsverbänden der politische Klerikalismus nicht berücksichtigt ist. Wo der Faschismus desavouiert ist, bietet der nämlich alternative Möglichkeiten für Mittelalter-Anleihen im Dienst des Militarismus. Der satanische Osten müsste durch Gottes Zuchtroute, Zitat, den Atomkrieg ausgeschaltet werden. So lässt sich der theologische Naturrechtsaufguss zusammenfassen, mit dem die reaktionären Vertreter des deutschen Klerus beider Konfessionen die Remilitarisierung forcieren. In Hirtenbriefen an die deutschen Bischöfe treibt Papst Pius XII. Als einer der ersten Staatsmänner überhaupt den Kampf gegen die Oder-Neiße-Grenze an. Er fordert zum Beispiel am 1.3.1948 die Vertreibung von 12 Millionen Menschen rückgängig zu machen. Der deutsche katholische Osten, der war früher so schön, steht da in diesem Ding, der wird erinnert und die von Deutschland überfallenen Völker aber sollen sich großmütig genug erweisen, die Vergangenheit zu vergessen. Das sind die Formulierungen dort. Und 1939 gab es von dem Pius kein kritisches Wort über den Überfall auf Polen oder so, aber jetzt, ne? Der Vatikan erkennt die seit 1950 vom polnischen Episkopat eingesetzten Bischöfe nicht an. Dazu ein polnischer Historiker, der in diesem Sammelband sich geäußert hat, im Annuario Pontificio von 1959, so ein Amtsbuch von den Katholiken, steht unter anderem geschrieben, dass Karl Maria Splett, wohnhaft in Düsseldorf, bis heute Bischof von Gdańsk ist. Diesen Splett kennt das polnische Volk nur zu gut. 1946 wurde er von einem Sondergericht in Gdańsk wegen schwerer Verbrechen gegen die polnische Bevölkerung zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Und die haben andere Leute ernannt, ja, und der wohnt wohnhaft, also in Düsseldorf, steht alles da. In Westdeutschland kommen die Reaktionäre beider Konfessionen bei ökumenischen Konzilien gegen den Osten einander näher. Der Deutschbanker Hermann Josef Abs, seit 1950 Ritter des Ordens zum Heiligen Grabe, und Robert Pferdmenges, evangelischer Kirchenältester seiner Gemeinde, betreiben Milliardengeschäfte mit dem hohen Klerus. Wichtiger Geschäftsbereich sind Eigenheim- und Wohnungsbauten, die laut einer wüst-eklektisch modernisierten katholischen Soziallehre als fruchtbarer Nährboden für die Widerstandskraft gegen den gottlosen satanischen Osten beworben werden. Der Klerus mischt sich in gewerkschaftliche Angelegenheiten ein, gründet berufsständische Organisationen, die SPD und DGB als bolschewistisch verschreien, wofür man schon sehr hart drauf sein muss.
Aber damals vielleicht noch.
Klar, das ist schon. Das ist im Laufe der 50er, also da renkt sich das alles erst ein, ja. Entproletarisierungskonzepte sprießen zum Beispiel die von Abs mit angeregte Volksaktienkampagne der CDU von 1958, Eigentum für alle, Volkskapitalismus, Stärkung des Spargedankens, des Konsumverzichts, des Verantwortungsbewusstseins und so weiter statt Proletarisierung. Mit solchen Maßnahmen fördert der Klerus Hand in Hand mit Bankiers wie Abs und Pferdmenges die Kapitalkonzentration für die Aufrüstung und errichtet planmäßig Hypotheken, Hügel und Sozialillusionen. Soziale Beschwichtigung korreliert politischem Aktionismus. Vor den Landtagswahlen 1958 geben die deutschen Bischöfe einen Hirtenbrief an all ihre Schafe aus. Kein gläubiger Christ kann sich der Verpflichtung zur Stimmabgabe entziehen, ohne sein Gewissen zu belasten. Pius nennt in auch einem Hirtenbrief die Nichtausübung des Wahlrechts eine schwere Sünde. Gewiss nicht der SPD zuliebe. Ich will jetzt noch nicht moralisieren, aber das finde ich schon eigentlich ziemlich hart. Ne? Also wie heruntergekommen müssen diese Leute sein, ja, dass nicht irgendwie der Glauben, lass die CDU machen, ja, es gibt noch einen Glauben und so. Nein, ja, es, also dermaßen in den Dienst, ja, dieses ganze christliche Moralding, die schwere Sünde, du musst. Auch Bischof Dibeus treibt seine Sprenge mit allen ideologischen Mitteln zur Wahl der CDU-CSU an. Die Tage der Innerlichkeit sind bei Gott gezählt. Der Personalschematismus der Erzdiözese Köln von 1959 zählt 135 Vereinigungen, darunter neben Familienverbänden, Eheberatungsstellen und Häusern der Begegnung und so weiter, auch Sonderseelsorgen für Vertriebene und Polizisten, Schützen, Bruderschaften, Umzugskassen und Ostpriesterhilfen und so weiter. Ich wollte hier noch ein paar mehr von diesen Dingern rausholen, aber diese Vereine klingen auch oft schon, Ostpriesterhilfe und so, Schützenbruderschaft, whatever, ja. Und dann in dem Band bedauert dann schon noch einer, 59, es fehlt eine allseitige marxistische Analyse der Adenauer CDU als dem wichtigsten Instrument des politischen Klerikalismus. Diese Partei entstand als angeblich überkonfessionelle Sammlungsbewegung und knüpfte nicht nur an die sich nach dem Krieg vollziehende Hinwendung vor allem des Kleinbürgertums zur Religion an, sondern nutzte zum Beispiel auch die Teilnahme einiger Vertreter des Klerikalismus an der Generalsverschwörung von 44 aus, um sich als antifaschistisch zu tarnen. Jetzt muss ich nochmal auf die Uhr gucken. Au, noch 10 Minuten, wa?
Ja.
Ja. Gut, Musik straffen. Nee, nee, das nicht, das wirklich nicht. Also gut, Paragraph 131 des Grundgesetzes soll die Angehörigen des öffentlichen Dienstes regeln. Bis 1955 wird dieser Artikel durch Bundesgesetzgebung näher geregelt. Das läuft darauf hinaus, dass Kriegsverbrecher, die einsetzen, werden Soldaten gleichgestellt. Im zweiten Schritt muss man aber sagen, dass Offiziere besondere Arbeit leistet, also erstmal juristisch gleichstellen, dann aber besondere Arbeit muss besser vergütet werden, also müssen Offiziere mehr kriegen als Soldaten. Da kommt noch raus, für Gefangene muss tagweise Gefängniszuschlag ausgezahlt werden. Und auch wer noch im Gefängnis sitzt, muss Jahressold in Höhe des letzten Gehalts von 45 bekommen. Und Planstellen im öffentlichen Dienst sind für diese 131er, die Leute, die da aus den vertriebenen Gebieten kommen und ernsten Soldaten und so freizuhalten. Dazu gibt es einen Kommentar von sowjetischen Rechtshistorikern. Die sagen, auf diese Weise erhielten die Kriegsverbrecher, die einsitzenden Kriegsverbrecher 51, 40.000 bis 60.000 Mark, abgesehen von den laufenden Monatsrenten von 1.500 bis 2.500 Mark. Im Gefängnis von Landsberg setzte nach diesen Reformen eine Bereicherungsepidemie ein. Die Kriegsverbrecher, die von heute auf morgen mit der Entlassung rechneten, schafften sich Villen an, die ihrem Rang und ihren Gewohnheiten entsprachen. Jetzt zahlreiche Militaristenbiografien verlaufen sich auch auf Basis von Raubgut und Pensionskapitalisierung in die Wirtschaft. Dort gibt es Beispiel General Walter Wenck, der noch im Mai 45 den Sowjets zu schaffen machte, weil er über 100.000 Soldaten und Zivilisten um jeden Preis von den Amerikanern ausliefern wollte. Der war diskutiert als erster Generalinspekteur der Bundeswehr und der hat abgelehnt, weil er inzwischen zum Generaldirektor des Rüstungskonzerns die avanciert war und dort Vaterland und Familie besser dienen konnte. Ein paar Auszüge aus der Chronik und naja, die hat man jetzt schon. Also bei denen steht auf der Seite auch, ja, wir hatten halt Zwangsarbeiter und das musste alles sein und so. Ist hier ein bisschen schönes Material noch dabei. Jetzt muss ich hier überleiten kurz zur Militarisierung der Wirtschaft Westdeutschlands. Also der erste ging nach Spanien, 53 offizieller Rüstungsexport. Allerdings hatten deutsche Konzerne zwecks Umgehung von Rüstungsbeschränkungen schon ab 45 Konstruktionsbüros bei ausländischen Rüstungskonzernen eröffnet. Zitat aus diesem instruktiven Buch. Der faschistische Flugzeugkonstrukteur Messerschmitt beispielsweise entwickelte bei der spanischen Firma Hispano Aviación mehrere moderne Flugzeuge, darunter einen modernen Überschalljäger. Auch der berüchtigte Wehrwirtschaftsführer und Flugzeugkonstrukteur Dornier gründete 45 in Spanien ein Konstruktionsbüro. Bezeichnend, dass die von Dornier hier entwickelten Flugzeugtypen heute in Westdeutschland gebaut und in der Bundeswehr eingesetzt werden. Gut. 1959 deckt die BRD ihren Rüstungsgüterbedarf zu 60% aus eigener Produktion und ist achtgrößter Waffenexporteur der Welt, nach den 5 Alliierten der CSSR und Kanada. Da sage ich schöne Tabellen von SIPRI, Friedensforschung aus Schweden, mit offiziellen Zahlen. Man sieht, Deutschland ist eigentlich auf Platz 12 hier sozusagen im Gesamt 1950, aber 1960 sind die auf Stelle 8 und arbeiten sich dann in 10 Jahresschritten hoch bis an die Stelle 3 eigentlich so. Bei diesen Zahlen muss ich sagen, ich wusste nicht, was gestern die Zahlen waren. Das sind offizielle, parlamentarisch abgesegnete, exklusive Kleinwaffen zum Beispiel. Also, und exklusive irgendwelche Atomgeschichten. Ich habe durchgelesen, wie die diese Zahlen ermitteln und man kann mit denen arbeiten, SIPRI ist so schön international anerkannte Friedensforscher und so, aber das sind jetzt keine gesicherten absoluten Zahlen oder so. Ich glaube, hier sind auch nochmal die einzelnen, die der ersten, ja, von 1950 bis 60, weiß man dann, wird dann noch, also kann man bei diesen SIPRI sehr, sehr einfach klick, 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 ist das alle da und so, alle Zahlen aus allen Ländern und das sind, wohin diese deutschen Sachen und was das sind für Sachen sind, die da hingegangen sind. Wow. Musik weitermachen hier. Ich hatte hier noch ein bisschen was zu... Oh, ist das schade. Also der Personalgutachterausschuss, den hatten die beim Bundestag da, der sollte prüfen, ob die Leute in die Bundeswehr können und so.
Ja. Viertel nach 10 kann
ich
ja machen.
Naja, brauchen wir nicht. Ich muss ein bisschen einkürzen, aber der Personalgutachterausschuss, das ist interessant. Da sitzen viele Militärs drin. Als Ablehnungsgründe, also vom Bundestag wird er eingesetzt und der soll testen, ob die in die Bundeswehr da Stellen übernehmen dürfen. Bei Wikipedia steht ein Ablehnungsgrund, da muss ich ja auch schmunzeln. General und Obersten der Waffen-SS und Angehörige des ehemaligen Nationalkomitee Freies Deutschland durften nicht eingestellt werden. Da der Ausschuss, Zitat Ende, da der Ausschuss zwecks Wahrung von Persönlichkeitsrechten sehr geheim arbeitete, war nicht zu ermitteln, wie viele Bewerber nun wegen NKFD-Verbindungen abgelehnt wurden. Diverse Offiziere der Waffen-SS allerdings wurden nach Wahl des Ausschusses ohne Prüfung, nämlich direkt vom Verteidigungsminister rekrutiert und zum Beispiel Adolf Heusinger gegen den Willen des Ausschusses zum Generalinspektor der Bundeswehr ernannt. Da gibt's endlos Heckmeck darüber, der wollte den nicht und der Blank wollte unbedingt, Heusinger muss was kriegen und jetzt wieder die sowjetischen Militärgeschichtler. Wie wurde die Arbeit dieses Ausschusses 1955 bis 57 praktisch durchgeführt? Wurden die Archive der Entnazifizierungsausschüsse herangezogen oder der Verfassungsschutzbeauftragte? Nein, nein, nein. Ein Ausschussmitglied setzt sich in sein Auto und besucht den betreffenden Herrn General oder den Herrn Obersten in seinem Landhaus. In kameradschaftlichem Gespräch klärt er alle Fragen, die den Ausschuss interessieren. Allerdings macht man es auch anders. Sagte Dr. Rombach, der Vorsitzende des Ausschusses, wörtlich, Das ist jetzt kein Zitat, sondern die fassen das zusammen aus irgendeinem Interview. Man trifft sich mit dem Bewerber auf gesellschaftlicher Ebene, im Club, bei einem 5-Uhr-Tee, einer Cocktailparty oder einem eigens arrangierten, einfachen Sektfrühstück. Fand ich jetzt mal schön, ja? Das bezieht sich aber alles auf den, das sind so ein paar Gesetze, Freiwilligengesetz, Eignungsübungsgesetz, das sind die Gesetze für den Aufbau einer Kaderarmee und jetzt gibt's noch die Gesetze für den Aufbau einer Massenarmee, eine Wehrverfassung, das Soldatengesetz und Wehrdisziplinarverordnung, Wehrbeschwerdeordnung und so weiter. Da, die Wehrdisziplinarordnung von 57, da sind 123 Paragraphen drin, wie sich die Soldaten da verhalten sollen mit ausgeklügelten Geldstrafen und Degradierungssystem. Und das überschüttet halt besonders die wehrpflichtigen Soldaten nochmal im Besonderen mit Verordnungen und Verpflichtungen, die selbst für deutsche Juristen kaum verständlich, geschweige beurteilbar sind. Und diese Gesetzgebungen werden geschaffen, damit man das alles flexibel beieinander hat. 56 wird die Bundeswehr als wehrpflichtige Armee aufgestellt und hier gibt's im Spiegel mit dem Titel, das ist Hans Speidel, der kriegt so einen Titel, was der für ein feiner Militärattaché, ein Geheimdienstmann und so, so ein feiner Mensch ist und da drin gibt's eine Diskussion, Wehrpflichtherr oder Freiwilligenherr mit so Argumenten, die wir uns nicht genauer anschauen müssen. Außer vielleicht das Letzte, das Wehrpflichtherr läuft nicht Gefahr, sich nach dem Muster der Reichswehr zu einem Staat im Staate zu entwickeln. So eine Ängste haben die da. Also das spielt sozusagen, so eine politischen Faktoren spielen auch eine Rolle bei dieser Diskussion, die die hatten. In dem Fall waren die flexibel genug, sowohl das eine als auch das andere aufzubauen und haben sich dann 56 entschieden. Was die Kompliziertheit von rechtlichen Sachen betrifft, gibt's ja hier auch so ein schönes Schema für jeden, das ist aus Wikipedia, wie eigentlich das die Bundeswehr aufgebaut ist. Verteidigungsministerium ist ganz drüber und Teilstreitkräfte, Heer, Luftwaffe, Marine, Sanitätsdienste und so weiter, zivile Organisationen, da ist Rechtspflege und Militärseelsorge dabei. Es gibt das Ganze aber auch nochmal vom Verteidigungsministerium als, kommt jetzt natürlich so ein bisschen daher, ja, das ist die Übersicht vom Verteidigungsministerium. Man sieht im Prinzip auch so, man kann, das andere war das Grobschema, das hier ist das Feinschema, müssen wir uns jetzt nicht weiter reinhängen. Dann habe ich hier ein paar, jetzt kommen eigentlich die Biografien, die werde ich dann wohl überspringen ein bisschen, dass der Heusinger, sein Hauptbuch ist Befehl im Widerstreit, Schicksalsstunden der deutschen Armee, 23 bis 45. Heusinger ist auf allen ordentlichen Fotos von Generalstabssitzungen dabei. Hitler und sein Generalstab. Heusinger, guckt hier so ein bisschen aus dem Fenster und so. Ne? Heusinger und Speidel kriegen Ernennungsurkunden von Blank. Heusinger sitzt in der NATO, ist dort ein wichtiger Militärstratege. Kriegt auch einen Spiegeltitel, ach, dass er ja gar keine Befehlsgewalt hat, sondern nur Generalinspekteur ist. Die anderen Leute unter ihm, das sind Generalinspekteur und Oberkommandierende. Und der ist nur Generalinspekteur, weil der Personalausschuss hat verboten, dass er Kommandogewalt hat. Hier ist er schon mit Adenauer und innere Führung. Gibt's also als Magazin Adolf Heusinger, ein deutscher Soldat im 20. Jahrhundert, genau. Und innere Führung würde ich eigentlich auch machen. Das ist ein Konzept, was sozusagen den Kadavergehorsam und Führerbefehl ersetzen sollte durch psychologisch ausgeklügeltes System, wie man seinen inneren, also die DDR-Leute sagen, seinen inneren Führer und so entwickelt. Die Bundeswehr sagt selber, das ist ein Erfolgskonzept, das wird zum Aufbau demokratischer Armeen exportiert. Und jetzt die Biografien. Also der Heusinger. Gut, der hat bei allen Kriegen natürlich mitgeplant, der hat Partisanenbekämpfungsstrategien vor 45 ausgebildet und so. Der wird eigentlich von der Organisation Gehlen geworben 1948, ist ab 1950 Berater Adenauers und dann erster Generalinspekteur der Bundeswehr, Gründer des Soldatenhilfswerks. 1961 bis 64 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses und dort ein ziemlich wichtiger Stratege und so. Dann habe ich hier noch Biografien von Hans Speidel, Friedrich Ruge, Josef Kammhuber und Friedrich Förtsch. Müssen wir nicht zu viel machen. Es kommt manchmal, wenn man diese Biografien aus der Ostliteratur so liest, nicht ganz raus. Speidel und Heusinger sind geheim, das sind Militärattaché-Leute. Von dem Speidel vermuten die Ostleute, dass er 1934 bei einem Attentat in Marseille verantwortlich war, was ganz wichtig war, um die schärfsten Anti-Appeasement-Politiker aus dem Westen, ich glaube den irgendeinen so serbischen Königstypen oder noch irgendwen, auszuschalten. Also da war der Militärresident in Paris und so. Was in den Wikipedia-Biografien von diesem Speidel auch nicht auftaucht, ist, dass der Mann ist, der Hitler Paris übergeben hat. Es gibt einfach Pressefotos, Hitler und Speidel auf dem Eiffelturm oder vom Grab Napoleons und so. Diese Sachen tauchen in den offiziellen Biografien von dem jetzt nicht auf, obwohl es eigentlich Dokumente darüber gibt. Also diese Biografien in dem Wikipedia sind schon ziemlich Schrott und ich musste ziemlich viel gegenhalten mit den anderen, was diese Leute gemacht haben. Und Speidel und Heusinger sind schon die wichtigsten, auch so Militärtheoretiker und Praktiker mit Leuten. Aber dann gibt es ja auch noch Leute wie Friedrich Ruge, das ist Marine, Kammerhuber als Luftwaffe und Friedrich Förtsch, auch sehr interessant. Der ist 1945 für 10 Jahre ins sowjetische Gefängnis gegangen, weil er in Leningrad, also man hat ihm nachgewiesen, er hat zivile Ziele dort bombardiert und so weiter. 1955 wird er entlassen, Khrushchev, Adenauer und so. Kommt 46 in die BRD und wird sofort Nachfolger von dem, nicht ganz sofort, sondern Erstgeneral und später der zweite Generalinspekteur der Bundeswehr. Gut, jetzt muss ich noch jetzt kommen gar keine Schaubilder mehr, das ist das schönste Schaubild zum Schluss. Zu den außenpolitischen Strategien der deutschen Militaristen. 1957 erklärt Strauß seinen Willen, die Bundeswehr atomar aufzurüsten. Jeder Verteidigungsminister, der das nicht tut, gehört vor ein Kriegsgericht. Zitat dazu aus DDR-Forschung. Nirgendwo trat jedoch die ganze Widersprüchlichkeit der NATO offenbarer zutage als gerade dieser Frage. Sowohl die herrschenden Kreise der USA als auch die Englands und Frankreichs waren sich darüber im Klaren, dass Kernwaffen in der Hand westdeutscher Generale nicht nur ihre eigene Position in der NATO schwächen würden. Sie waren auch nicht bereit, sich wegen der besonders aggressiven westdeutschen Ziele der Gefahr eines vernichtenden atomaren Gegenschlags von Seiten der Sozialisten auszusetzen. Diese Situation ist der Hintergrund der so unterschiedlichen Reaktionen der Imperialisten auf 17. Juni 1953, auf die Abriegelung Westberlins am 13.8.61 oder den Start des ersten künstlichen Erdtrabanten Sputnik im Oktober 1957. Während manche US-Militärstrategen auf den Sputnik nachdenklich bis panisch reagieren, wird in der BRD dem Sputnik-Schock Paroli geboten, um die Vorwärtsstrategie nicht zu gefährden. Und dann gibt's gerade von dem Heusinger-Typen gibt's zahlreiche Strategie-Zitate, die ich jetzt nicht beieinander habe. Militärpolitische Überlegungen, die NATO als Instrument der westdeutschen Annexionspläne betrachten. Die deutschen Militaristen planen, im Fahrwasser des Antikommunismus ihre besonderen Ziele zu erreichen, die über die Annexion der DDR weit hinausgehen. Also es ist ein Bündnis zwischen USA und Deutschland, in dem auch die Deutschen eine aktive und eine Antreiberrolle spielen. Die Formulierungen hier aus der Literatur sind, die dringen ein in die Führungsstäbe der NATO. Unter dem Motto des Strebens nach Gleichberechtigung fixieren sie ihre Ziele. Sie greifen nach der NATO als ein Instrument für ihre eigenen Ziele und wollen die anderen Alliierten, die USA, aber auch die kleineren, festlegen auf ihre eigenen Annexionspläne, die über die Annexion der DDR hinausgehen. Ja, zur außenpolitischen Strategie der Adenauer-Regierung gehört von Anfang an das Ausspielen der jeweils reaktionärsten Vertreter der Westalliierten gegeneinander. Mit Frankreichs Kollaborateuren schmiedet die BRD die Montanunion gegen England, mit Englands Diplomatie das Wehrmachtsoppositionskomplott gegen die USA und mit den US-Militaristen die Wiederbewaffnung gegen Frankreich. Sind auch die USA in der Zeit 49 bis 59 der außenpolitische Hauptpartner des deutschen Militarismus, wird mit äußerstem Pragmatismus nach Bündnismöglichkeiten gesucht, die politische Unabhängigkeit Deutschlands befördern. Das zeigt besonders die Stärkung der Achse Bonn-Paris nach dem Antritt de Gaulle's 1959. Schluss. Kleines Seitchen noch. Zur Wirkung der Grenzbefestigung vom 13.8.1961 auf die Imperialisten. Ja, also die vielen Militärübungen und so, das musste ich mir nochmal zusammentragen. 1939, der Überfall auf Polen, der ist auch aus der Bewegung von Übungssachen raus. Also man übt, ja, irgendwie Militäreinsätze und dann noch eine Provokation und daraus rollte so, das ist der militärpolitische Vorgang von diesem Überfall. Und so sah die Situation vor 61 schon auch aus. Also die üben immer mehr, die machen immer krassere Übungen und in Westberlin gibt es immer mehr Provokationen. Und wer ist man jetzt eigentlich hinterher zu sagen, das war alles nur geübt, sondern also den Leuten im Osten hat sich das einfach dargestellt, das war einfach ein ziemliches Bedrohungsszenario. Wie der deutsche Überfall auf Polen 1939 ein Überfall auf die westlichen Imperialisten war, zieht die Befestigung der Grenzen der DDR zur freien Stadt Westberlin am 13. August 61 auch eine Mauer zwischen die Westalliierten und die Bundesrepublik. Einen präventiv-antifaschistischen Schutz war im viel weiteren Sinne als gemeinhin angenommen. Diese Mauer erhöht nämlich das Risiko für den Weltimperialismus über die westdeutschen Lösungsversuche der Berlin-Frage in einen Weltkrieg zu geraten. Sie treibt einen Keil insbesondere zwischen die Großmächte USA, Großbritannien und BRD. In den USA halten auch die reaktionärsten Kreise spätestens ab dem 13. August eine Vorwärtsstrategie zunehmend für aussichtslos, während die Bundesregierung schäumt und zetert, dass die Alliierten die Gelegenheit für einen Befreiungskrieg ruhigen Gewissens verstreichen lassen. Das Regierungspersonal Adenauers erweist sich in der folgenden Zeit nicht als flexibel genug, das Klasseninteresse der deutschen Bourgeoisie in eine weiche Politik des Wandels durch Annäherung umzusetzen. Es braucht noch Jahre, bis die deutschen Militaristen das 1961 offenkundig werdende vollständige Fiasko der NATO-Vorwärtsstrategie und der besonders aggressiven deutschen Weltkriegspläne zu realistischeren Konzeptionen verarbeiten. Und wie aus der deutschen Geschichte sattsam bekannt, überwinden die realistischeren Militaristen von heute die militärpolitischen Krisen nur dadurch, dass sie die allseitigeren und gewaltigeren Kriegsabenteuer von morgen etwas gründlicher vorbereiten. Dankeschön.